Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Social Sandwich. Bevor diese Folge startet, haben wir noch eine kurze Info vorab. Die Folge wurde vor circa 2 Monaten aufgenommen und daher diskutieren wir beispielsweise beim Catch der Woche zum Schluss des Podcasts auch einen älteren Vorfall, der geschehen ist, und haben auch nicht aufgegriffen, dass Emre mittlerweile Kapitän von Borussia Dortmund ist und mit der Binde diesen Samstag in die neue Saison geht. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge und freuen uns auf euer Feedback. Herzlich willkommen zu The Social Sandwich. Ich bin sehr, sehr froh, heute hier mit einem für mich besonderen Gast hier sein zu dürfen. Es ist ein bisschen ungewohnt heute, weil Madina ist nicht dabei. Wir haben, wie gesagt, einen Gast dabei und es wird immer so sein, dass wenn wir auch Leute einladen zu uns, dass wir dann trotzdem es beibehalten, zu zweit zu sprechen, in diesem Falle dann mit mir und einem befreundeten Fußballer, der sich Zeit genommen hat, auch hier hinzukommen, Emre Can von Borussia Dortmund. Und erstmal herzlich willkommen, Emre.
Dankeschön, Ilja. Dankeschön für die schönen Worte. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Und ich bin mal gespannt, was du so auf Lager hast und was du mich fragen wirst.
Das ist auch dein erster Podcast, oder? Oder warst du schon mal bei einem Podcast dabei?
Nee. Also ich war noch nie in einem Podcast und das ist auch eine neue Erfahrung für mich. Und ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf jeden Fall mit dir über einige Themen auszutauschen.
Also es ist ja so, dass Emre und ich sind auch befreundet und schon sehr viele Jahre auch befreundet. Deswegen ist es, glaube ich, für uns beide eine ungewohnte Situation, jetzt hier mit einem Mikro sprechen zu müssen, aber nichtsdestotrotz wollen wir einfach versuchen, noch ein paar interessante Themen mal mit euch zu besprechen. Emre gibt seinen Blick mal auf die Dinge, Thema Social Media, Fußballer, Hate-Kommentare, Hate Speech im Netz und ich glaube, dass es ganz spannend ist, auch mal deine Sicht zu sehen, wie du diese Entwicklung siehst der letzten Jahre, weil du ja auch aus einer Zeit kommst, wo Social Media noch nicht so ein Thema war. Ja, ich würde sagen, vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, würde ich einfach mal reingehen und mal so ein bisschen was erzählen über deinen Werdegang. Sollte ich irgendwo falsch liegen, dann entschuldige mich bitte und korrigiere mich gerne. Ich habe mir ein paar Notizen machen müssen, deswegen entschuldigt, wenn ich da mal ab und zu draufschauen muss. Aber
ich dachte, wir sind Bodies. Ich dachte, du weißt schon alles.
Ja, aber du weißt auch, wenn man nervös ist, dann vergisst man Dinge. Und vor allem auch, muss ich sagen, den ersten Verein, den kriege ich nie hin. Also PSV Blau-Gelb Frankfurt.
Da hat alles begonnen, ja.
Und du hast doch noch, ist das der Trainer gewesen, mit dem du auch bis heute noch Kontakt hast?
Das stimmt. Ja, ne? Mit dem bin ich noch sehr, sehr gut befreundet und er ist auch oft bei uns im Stadion noch und wir haben privat noch sehr viel Kontakt.
Aber auch krass, ne? Wie lang ist das her?
Boah, wie alt war ich da? 2000.
Boah, Wahnsinn. Mhm. Und dass bis heute noch der Kontakt gehalten hat, kann man direkt mal fragen, auch Social Media mäßig auch, hat das auch geholfen oder ist das einfach oldschool noch, ihr telefoniert ab und zu?
Nee, ist schon oldschool. Also er hat auch Instagram auf jeden Fall, aber ist jetzt klar, Kontakt ist über WhatsApp und alles, aber es ist schon noch ein bisschen oldschool. Also es ist jetzt nicht über sozialen Medien oder über Instagram, wo wir uns austauschen oder wenn er was will, dann ruft er mich an oder wenn ich was will, rufe ich ihn an.
Also das ist ja Dings, das ist dann, wie gesagt, das sind die Leute, die dann noch aus der alten Generation, die greifen dann nochmal auf die. Und für uns, also so wie sind wir aufgewachsen, ne? Wir haben früher ja auch angerufen oder sind dann klingeln gegangen.
Auf jeden Fall.
Das gibt es ja heutzutage nicht mehr.
Ja, damals war es so. Ich habe damals angefangen, auf der Straße Fußball zu spielen. Und
in Frankfurt.
In Frankfurt, vor der Haustür, bei den Mülltonnen. Und damals gab es kein Handy oder keine Ahnung was. Damals gab es noch Haustelefon. Und wenn ein Freund wollte, dass ich rauskomme, dann hat er geklingelt und hat meine Mama gefragt dann, ey, ist der Emre zu Hause, darf er raus? Und wenn ich zu Hause war, habe ich gesagt, ja warte, ich komme runter und so ist meine Kindheit vergangen.
Wie hast du es damals gemacht, wenn du mal unterwegs warst, Fußball spielen irgendwo? Es war ja nicht immer vor der Tür, aber vielleicht warst du mal irgendwie weiter weg und du musstest jetzt, konntest deine Mutter jetzt nicht anrufen und sagen, du kommst später nach Hause. Bist einfach weggeblieben.
Ich musste meinen Eltern Bescheid geben. Es war so, weiß ich noch ganz genau, vor der Haustür waren Mülltonnen und ein Abenteuerspielplatz. Und das war ein ganz kleiner Platz, wo man Fußball spielen konnte. Und wenn ich meiner Mama gesagt habe, okay, ich gehe jetzt raus, dann wusste sie, okay, der ist hier irgendwo in der Umgebung. Und Es war in der Nähe noch ein Platz, Gummiplatz, wo ich aufgewachsen bin, wo ich eigentlich hauptsächlich Fußball gespielt habe in meiner Kindheit. Da musste ich schon meine Mama fragen, okay, ich gehe jetzt mit Freunden auf den Gummiplatz. Das war auch von zu Hause, Fußweg vielleicht 5 Minuten, aber trotzdem musste ich schon fragen, und bevor ich da hingegangen bin.
Okay, also trotzdem warst du immer so im Umfeld und du konntest dann immer schnell vorbeigehen und mal kurz Bescheid sagen und so.
Auf jeden Fall.
Also du bist dann nach PSV Blau-Gelb Frankfurt, bist du dann zur Eintracht gegangen. Dann warst du bist du mit 15 in die Bayern Akademie, also ins Bayern Internat gegangen. Ganz alleine von zu Hause, Elternhaus, direkt ins Internat. Ja. Das ist richtig, oder?
Ja, damals war es so, ich, also noch zurück zu PSV Blau-Gelb Frankfurt. Ich habe 6 Jahre lang da Fußball gespielt und ich glaube, damals war ich 9, als Eintracht Frankfurt kam, und die haben mich halt gescoutet. Die haben schon in dem Jahrgang oder in dem Alter haben die schon Scouts, und die wollten, dass ich dahin komme oder dahin wechsle. Und ich hatte aber damals, meine Eltern hatten nicht die Möglichkeit, mich immer dahin zu bringen. Die haben beide gearbeitet. Mein Papa hat auf der Baustelle gearbeitet, meine Mama hat geputzt, und die hatten keine Zeit dafür. Und ich war noch zu jung, um mit der U-Bahn zu fahren. Und dann hat sich das so ergeben mit 12, dass ich dann den Schritt gemacht habe und zur Eintracht gegangen bin. Und dann habe ich da angefangen, Fußball zu spielen. Und dann mit 15 habe ich mich entschieden, dass ich in die weite Welt reise und nach München gehe. Das hat sich auch so ergeben, dass ich war halt in der Jugend schon sehr talentiert. Und mit 14 habe ich meinen Berater kennengelernt, Reza Faseli, und deinen Bruder Shahin. Und und dann haben wir halt Gespräche gehabt, und die haben mich halt gefragt, kannst du dir vorstellen? Und ich war damals schon für mein Alter sehr, sehr reif. Und ich habe schon, ich wollte das auf jeden Fall machen, weil Bayern München, wenn Bayern München dich ruft, dann gehst du hin. Und dann hat mich dein Bruder abgeholt, der Schein, und dann sind wir nach München gefahren, und dann wurde ich da einfach abgesetzt und war im Internat mit 15. Ich kannte keinen Menschen in München. Ich wusste nicht, wie man Wäsche wäscht. Ich wusste nicht, wie es ist, allein zu sein, weil ich immer mit meinen Eltern gewohnt habe. Meine Mama hat alles für mich gemacht zu Hause, und es war am Anfang nicht so einfach, aber ich habe es durchgezogen.
Und man muss sich mal vorstellen, also vielleicht nochmal ganz kurz zwischendurch, weil du es jetzt erwähnt hast, Emre und ich kennen uns schon sehr, sehr viele Jahre, also ich würde schon fast behaupten, 12, 13 Jahre kennen wir uns, und wir haben dann, da hast du noch bei Bayern gespielt und haben auch schon viel zusammen erlebt und unternommen, und war dann so, dass bevor ich die Agentur gegründet habe, ich bei der Berateragentur gearbeitet habe, wo mein Bruder auch ist und wo du auch unter Vertrag stehst, ob man das auch nochmal versteht und einordnen kann. Zurück zu deinem Wechsel zu Bayern. Man muss dann sich auch nochmal vor Augen führen, dass es in einer Zeit passiert, wo es kein Instagram gab, kein TikTok gab. Wir hatten mal überlegt, Facebook eventuell damals noch. Aber
Facebook, genau.
Das gab's. Aber das war auch, also heutzutage ist das ja so, bei mir ist das, wenn ich zum Beispiel irgendwo nicht weiterkomme oder, keine Ahnung, Wäsche waschen muss und ich komme nicht klar, dann gehe ich auf TikTok und dann gebe ich das ein und dann wird das ja alles gezeigt, dann kommen irgendwelche Videos und, aber das gab es ja damals für dich, du wusstest nicht, wie machst du jetzt die ersten Dinge, wie räume ich jetzt mein Zimmer auf, also klar, das ist jetzt ein blödes Beispiel vielleicht, aber so, es gab trotzdem, du konntest jetzt nicht auf Anhieb irgendwie aufgrund von Social Media dich vielleicht irgendwie nochmal versuchen, dir Hilfe zu holen und versuchen irgendwie dann auch mit Freunden ständig in Kontakt zu sein. Sonst ist es ja, glaube ich, heute alleine irgendwo hinzuziehen nochmal anders, als es damals war, weil damals warst du wirklich auf dich alleine gestellt.
Auf jeden Fall. Also damals, wenn ich jetzt überlege, wenn ich irgendwie, ein blödes Beispiel vielleicht, wenn ich irgendwas aufbauen muss zu Hause, dann hat man YouTube, gibt man ein, wie baut man den Schrank auf, und du findest das. Mhm. Und damals gab es sowas nicht. Aber was ich auch dazu sagen muss, klar, ich war auf mich allein gestellt, aber da war eine Frau, die für uns zuständig war, die Frau Wanke, mit der ich auch sehr, sehr gut befreundet bin immer noch. Und sie hat mir da auch sehr geholfen und mir beigebracht, wie man eine Wäsche wäscht oder meine Hausaufgaben macht, die ich immer gemacht habe, na klar. Und aber mit den sozialen Medien war es ein bisschen schwer. Ich glaube, es hat dann kurze Zeit später, nachdem ich nach München gewechselt bin, hat sich das, ist Instagram dazu gekommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Aber ich war dann aktiv auf Instagram. Und aber damals war das nicht wie heute. Das war, glaube ich, wenn jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, okay, es wird sich so entwickeln, wie es heute ist, hätte es keiner geglaubt.
Aber was gab es denn damals? Hattest du, gab es MSN? Hattest du MSN?
Was MSN hatte ich,
ICQ?
Ja. ICQ hatte ich nicht, nee. Ich hatte MSN.
Knuddels, StudiVZ?
Nee, ich glaube, weißt du, was damals mal gab es? Es gab es immer so, es kommt immer darauf an, in welchem Ort du warst. Zum Beispiel, ich war in Frankfurt, da weiß ich noch ganz genau, als ich in Frankfurt gelebt habe, da gab es G-Style. Kennst du das?
Nee.
Das ist auch irgendein, ja, das kennst du nicht. In so München ein dann, als ich, ja genau. In München gab es zum Beispiel Lokalisten.
Das kenne ich. Lokalisten genau. Gab es.
Ich glaube, in jeder Stadt gab es was anderes. Und jetzt gibt es auf der Welt Instagram,
TikTok. Ja. Bei uns gab es Yappi damals, wenn du Yappi noch kanntest. Kennst, nee, nee. Bei uns. Aber ja, das ist so. Aber wie gesagt, ne, damals war es halt sehr begrenzt und es war mehr so auf diese Kommunikationsmedien ausgerichtet, so wie zum Beispiel jetzt, wie gesagt, MSN oder keine Ahnung, solche Dinge. MySpace gab es damals noch?
MySpace kenne ich, ja.
Ja. Da warst du wahrscheinlich auch.
Nee, das hatte ich aber,
nee,
nicht. Ich war, das war so cooler, weißt du.
Aber die Coolen waren doch bei MySpace, oder nicht?
Nein, das waren, nee, die Uncoolen.
Die ganzen Musiker und so.
Du warst ja uncool, oder?
Deswegen, ja, hast du MySpace. Aber ja, ich war bei MySpace auch nur eine Zeit lang, weil, wie gesagt, ich war ja.
Nee, aber die Welt war schon anders damals. Man hat sich hingesetzt, hat, wenn man ein Handy hatte, mal weggelegt, hat man sich unterhalten. Und heutzutage, ja, ich sag immer, zum Beispiel, wenn du ins Restaurant gehst, hat jeder ein Handy in der Hand. Was, ja, einerseits, klar, soziale Medien bringen sehr, sehr viele Vorteile, aber auch Nachteile, das muss man ehrlich sagen.
Ja, wir versuchen ja später auch nochmal ein paar beide Seiten der Medaille mal so ein bisschen zu beleuchten. Aber es hat sich auch dann, du hast ja wirklich die Entwicklung von Social Media komplett eigentlich von Tag 1 an so ein bisschen mitgemacht gefühlt, weil wir haben ja gerade gesagt, als wir groß geworden sind, gab es diese ganzen Sachen nicht. Und dann kamst du auch mit deiner Fußballkarriere, kamen ja auch immer mehr Sachen dazu. Immer mehr Aufmerksamkeit kam dann auch auf Instagram, dann kam TikTok, dann kam das. Und wie gesagt, du bist dann von Bayern hast du dann quasi dich in der Jugendbahn behauptet, hast, ich weiß nicht, wie viele Jahrgänge hast du dann bei Bayern gemacht?
4 Jahre habe ich da verbracht.
4 Jahre. Und zum Schluss im letzten Jahr dann, oder vorletzten Jahr, glaube ich, mit Jupp Heynckes dann die Meisterschaft gewonnen.
Genau, Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokal.
Respekt.
Was ich auch dazu sagen muss, ich habe nicht in der Champions League gespielt, ich habe, glaube ich, im DFB-Pokal gespielt und in der Bundesliga. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich sagen kann, dass ich die Champions League gewonnen habe, aber ich war dabei.
Ich weiß gar nicht, ob das Jahr war, aber ich war, es unter Pep oder war es unter Jupp Heynckes? Das Jahr danach, hast du noch unter Pep gespielt?
Ich habe unter Pep die Vorbereitung mitgemacht, die 6 Wochen.
Okay. Ja, okay, dann war das Jahr, wo du auch Meister geworden bist, da war ich dann noch im Stadion. Ich glaube sogar, das war einer deiner ersten Spiele, da war ich mit Schein, war ich im Stadion in München. Ich weiß nicht mehr, gegen wen ihr gespielt habt.
Dortmund, Supercup-Finale.
Vielleicht. Nee, es war mitten in der Saison. Das war ein Saisonspiel. Das war am Ende der Saison.
Okay, dann war das wahrscheinlich Nürnberg, mein, ja, erstes Spiel in der Bundesliga.
Ja, genau. Das war dann gegen Nürnberg war das und das war in der Allianz Arena. Genau. Und deswegen kann ich mich noch erinnern. Wahnsinn.
Boah, wie lange nicht.
Und du bist dann, danach hast du dann, wie gesagt, die Vorbereitung gemacht und bist dann zu Bayer Leverkusen, um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, bist dann nach England zum FC Liverpool. Hast dort 5 Jahre gespielt.
4 Jahre.
4 Jahre. Und bist dann von da aus zu Juventus und jetzt spielst du bei Borussia Dortmund. Wir können vielleicht auch nochmal, also mich würde es auch nochmal interessieren, das ist ja gerade eine Phase bei dir, du hast ja nicht, es ist jetzt das letzte halbe Jahr, läuft es sehr, sehr gut, es funktioniert, Gott sei Dank, es ist so, dass es, man spürt auch einfach, dass du dich wohlfühlst, dass du, ja, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, angekommen warst du vorher auch schon, aber es ist einfach nur mal, man spürt einfach, da hat sich was verändert. Davor war es nicht so und davor war es, also es war eine Zeit lang auch schwierig und es ist ja auch wirklich so, jetzt aktuell wirst du auch natürlich hoch gelobt, ob jetzt in den Medien, in den sozialen Medien, von den Fans, aber es gibt ja auch dann Momente, wo es dann eben nicht so gut läuft und genauso ist es in den Momenten auch, dass dann ja, Instagram mehr Fluch ist, weil die Leute natürlich schnell in die Kommentare gehen, schnell in deine DMs reinrutschen und dir Sachen schreiben. Wie war es am Anfang für dich, als du angefangen hast, irgendwie auch mit Social Media zu arbeiten oder irgendwann gemerkt hast, oh, die Leute sind nur eine Nachricht von mir entfernt. Das war ja früher, als Fußballer war es ja nicht so. Als die Fußballer früher, keine Ahnung, berühmt und bekannt waren, war das so, oh mein Gott, ich würde niemals diese Person sehen oder mit ihr sprechen können. Jetzt ist es nur ein Klick entfernt. Wie ordnest du für dich diese Momente ein?
Mittlerweile sehr gut. Aber früher konnte ich das nicht einordnen. Und damals, als Instagram neu war, als ich Instagram hatte, nach einem schlechten Spiel von mir persönlich, gab es schon den einen oder anderen Hasskommentar. Mhm. Und ich habe schon alles persönlich genommen. Es hat mich sehr runtergezogen, das muss ich auch ehrlich sagen. Es war nicht gut für mich, weil nach jedem Spiel habe ich mir jeden Kommentar von mir durchgelesen. Ich habe auf jeder Seite geguckt, ob irgendwas über mich steht, und das hat mir nicht gut getan. Und es hat auch lange gedauert, bis ich das einordnen konnte. Aber mittlerweile juckt das mich null, weil für mich ist wichtig, was meine Ängsten sagen, wie die das Spiel fanden, wie ich das Spiel fand. Und da können sie so viel Hasskommentare schreiben, wie sie wollen. Klar, es ist nie schön. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden, aber früher hat das mich gejuckt, aber heutzutage ist es mir egal, eigentlich, was sie schreiben.
Also, soziale Medien sind das eine, das lässt du so ein bisschen dann irgendwann ein Ohr rein, ein Ohr raus. Was wichtig ist, ist das soziale Umfeld.
100%.
Und ich meine, du bist ja auch aktiv bei Social Media und du postest auch regelmäßig. Du bist auch, wie gesagt, also was so deine Frequenz angeht, was deine Postings sind. Also du hast immer wieder, du nach jedem Spiel, du holst die Leute ab, du postest was, egal ob ihr auch Punkte liegen gelassen habt oder gewonnen habt. Du willst einfach dich auch mitteilen dann in Form eines Posts. Mhm. Es gibt natürlich auch Kollegen von dir, die machen natürlich einiges mehr. Ne? Es gibt zum Beispiel Neymar streamt, der setzt sich dann auch wirklich dahin, und ich weiß gar nicht, ob das bei Twitch ist oder wo das ist. Mhm. Und auch einige andere Kollegen, die ein bisschen aktiver sind bei TikTok oder Instagram. Was ist, wie ordnest, ist das für dich so ein bisschen so, ich muss es machen? Oder ist es etwas so, du sagst, du würdest auch noch gern machen? Oder wie stehst du so allgemein dazu? Und ja, vielleicht auch so, ob es dir auch, ob dir auch diese Nahbarkeit, auf die ich vorhin noch eingehen wollte, ob es dir manchmal auch auf die Nerven geht oder ob du sagst, so, ich finde es eigentlich ganz cool, so wie es ist.
Ich finde, heutzutage als Fußballer gehört das dazu. Sozialen Medien, Instagram, das gehört alles dazu, weil du hast schon eine Vorbildfunktion für viele Leute, und da kannst du halt sehr, sehr viel preisgeben, wo das jeder Fan sozusagen ganz schnell mitbekommt. Und ich finde schon, als Fußballer sollte man soziale Medien haben, das gehört dazu. Ob ich das mag oder nicht mag, es gibt Tage, da poste ich schon gerne was, aber es gibt auch sehr, sehr viele Tage, da poste ich gar nichts. Ich glaube, jeder Fußballer ist anders. Der eine gibt mehr privates Preis, der andere nicht. Und ja, bei mir ist es einfach so, dass ich da ein bisschen faul bin. Das muss ich auch mal ehrlich gestehen. Und schon von deinem Bruder ab und zu Anschluss kriege. Und er sagt, ey, du musst mal private Sachen posten. Aber ich bin schon... Ja, ich bin schon ein bisschen alte Schule noch, ne? Mhm. Und aber als Fußballer, sozialen Medien, das gehört zu 100% dazu.
Aber du hast es jetzt schon selber gesagt, alte Schule, und du bist halt, wie gesagt, aus einer Zeit gekommen, wo es das eben nicht gab. Es gibt viele, die finden es halt irgendwie, die haben Spaß daran, dann auch, ich weiß nicht, ob man sagen kann, deswegen, das ist ja auch ein Thema, was wir heute auch haben, sind Fußballer auch Content Creator. Ich kann schon, glaube ich, sagen, dass manche wirklich sehr viel Wert drauf legen und sich auch dann nach dem Training die Zeit nehmen, haben dann auch Kamerateams um sich herum und statten sich mit dem besten Equipment aus. Aber es ist, glaube ich, schwierig dann, man muss es, glaube ich, 100% wollen, oder dann ist es so, dass du es halt für dich nutzt, so bis dahin, wo es geht, weil du natürlich, das hast du jetzt gerade auch angesprochen, du musst natürlich auch Grenzen setzen oder du machst damit auch Grenzen auf, ne? Und dann ist die Frage auch, wie weit willst du die Grenzen auflegen, weil du hast ja so schon, ohne dass ein Fußballer eventuell auch irgendwie dann als Creator oder irgendwie sich preisgibt auf Social Media, hat er schon mit Hate-Kommentaren zu kämpfen manchmal, wenn es halt nicht gut läuft. Und je mehr du preisgibst, umso mehr Angriffsfläche bietest du auch natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es muss jeder selber für sich wissen, was er preisgeben möchte, wie privat er in den sozialen Medien sein möchte. Und es ist jedem selber überlassen, Bei mir ist das so, ich weiß nicht, wenn du jetzt auf meinen Instagram-Account mal schauen würdest, was würdest du hier als sozialen Medien-King, wie ich das sage, Muss ich mir privates Preis geben?
Oder also, nicht? Ich bin ehrlich zu dir, ich persönlich würde mir wünschen, dass du auch nochmal mehr aus deinem Alltag irgendwie erzählen würdest, weil ich glaube, dass allgemein jetzt das Leben, so wie du es führst und dadurch, dass du ja auch so viel unterwegs bist, es ist ja auch so, dass du die Möglichkeit hast, du bist fast jedes Jahr in der Champions League mit dabei, du spielst wirklich gegen die Top-Mannschaften, du fliegst auch an Orte, wo die Leute, glaube ich, auch sich wünschen würden, mal so einen Einblick hinter die Kulissen zu kriegen. Und ich glaube einfach, du bist echt zu faul. Du musst da.
Da gibt es aber nicht viel zu sehen.
Nee.
Fliegen wir zum Flughafen, fahren mit dem Bus zum Hotel, vom Hotel zum Trainingsplatz, nächsten Tag.
Aber es gibt dann auch deine Kollegen, die dann, wenn die den Rasen einen Tag vom Spiel betreten, packen dann auch das Handy aus und posten dann.
Auf jeden Fall. Ich habe es ja auch vorhin gesagt, ich bin da ein bisschen faul. Das muss ich ehrlich nochmal sagen. Und ja, jeder ist da anders. Der eine ist Streamer, Fußballer, aber ich könnte das, glaube ich, nie. Das wäre ich nicht selber. Und ich lege sehr viel Wert drauf und es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Sozialen Medien, das gehört dazu. Und aber bei mir ist es einfach so, es gibt sehr viel Fußball-Content, wenn man bei mir auf mein Instagram zum Beispiel schaut. Und ich poste jetzt nicht oft Sachen von meinem privaten Leben. Viele kennen mich nur auch in den sozialen Medien als der Fußballer Emre und nicht als die Privatperson Emre. Und ich glaube, es wird auch immer so bleiben, weil ich einfach als Typ so bin und das möchte ich auch nicht zu 100% ändern. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, ich bin immer noch ein bisschen alte Schule, was das angeht.
Aber ich glaube, ich muss jetzt ohne jetzt, dass das jetzt vielleicht zu gelobt rüberkommen soll. Aber es ist ja wirklich so, dass was ich an dir schätze, ist, dass du dich nie verstellst. Also egal in welchem Kreis du bist, Freundeskreis, Leute, wenn neue Menschen um dich herum sind, oder wenn du auch, dass du auch, egal wo du auch hingewechselt bist, ich bin zwar nicht jetzt 24 Stunden da, aber es ist trotzdem so, dass ich, glaube ich, behaupten kann, du bist immer dir treu geblieben, du bist immer echt. Und wir sprechen ja auch bei Social Media oder bei Influencer Marketing auch immer darüber, Authentizität und sich selber treu zu bleiben und so weiter und so fort. Und ich glaube, am Ende des Tages tust du das. Ich würde mir wünschen, du könntest dir schon erlauben, noch ein bisschen mehr zu machen, aber ich glaube, dass du verstellst dich nicht. Du bist einfach so der du bist und ja. Nimmst die Leute dann auch dann in dem Maße mit, in der du einfach auch dich dann wohlfühlst. Und das sollte man, glaube ich, auch respektieren und akzeptieren. Und ich glaube, man ist überhaupt schon froh, dass du jetzt überhaupt auch die Leute dann mit den Posts mitnimmst.
Ja, wo du sagst, Dankeschön für die schönen Worte auf jeden Fall. Aber es ist mir auch immer wichtig, dass ich mir selber treu bleibe und nicht so irgendwie den Leuten vorspiele oder sage, okay, ich bin jetzt so, und obwohl ich das nicht bin. Und da kann ich dir auch zum Beispiel ein Beispiel nennen. Es gab es auch schon viele Fälle, wo ich ein Angebot bekommen habe von Marken, wo die gesagt haben, okay, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, und wo die auch einiges zahlen wollten, aber ich habe mich dagegen entschieden. Es war so, ja, es war eigentlich einfach verdientes Geld, würde ich jetzt sagen, weil zum Beispiel ich musste dreimal auf Instagram posten mit einer Jacke und krieg, keine Ahnung, die Summe X, aber die Marke war nichts für mich. Es war nicht, es würde nicht zu mir passen, und damit will ich nur sagen, klar, Geld, alles schön und gut, aber wenn eine Sache, was nicht zu mir passt oder was, wo ich mich nicht selber drin sehe, dann mache ich das auch nicht, und das wird auch immer so sein.
Ich glaube auch, dass du dann auch die Glaubwürdigkeit verlierst deinen Fans gegenüber, oder? Also wenn du dann, du hast jahrelang hast du es dir aufgebaut, und dann ist es schön, dass du sagst, ich will einfach auch Dinge machen, hinter denen ich stehen kann.
Auf jeden Fall.
Und dann, du hast ja auch, vielleicht können wir da auch dann die Kurve schlagen, dass du hast ja auch eine weitere Leidenschaft, abgesehen vom Fußball, und es ist ja, würde ich mal behaupten, Mode, Fashion und so weiter, und du hast dann auch eine tolle Kampagnen gehabt mit H&M vor einigen Jahren. Ich weiß gar nicht genau, wann die letzte war, aber du hast vier Kampagnen mit H&M gehabt, sogar mehr als David Beckham. Und Ja, also du hast, vielleicht kannst du dazu mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie für dich irgendwie das war. Das war ja, glaube ich, dein erster Berührungspunkt so richtig mit einer Marke zusammenzuarbeiten.
Ja.
Und wie das ja, vielleicht einfach mal aus deiner Sicht.
Ich arbeite, also kurz nebenbei, ich arbeite auch mit einer Marketingfirma zusammen. Mhm. Und damals kam das Angebot von H&M. Und H&M ist halt so eine Marke, wo ich damals als Kind, als Jugendlicher sehr viel eingekauft habe. Und zu dem Thema zurück, es hat einfach zu mir gepasst. Mhm. Und es ist eine Weltmarke für mich. Es ist eine Marke, die jeder kennt und wo ich mich wohlfühle drin. Und deswegen haben wir es auch damals gemacht. Und für mich, es macht mich schon stolz. Wie du auch gesagt hast, klar, ich habe 4 Kampagnen da gehabt. Das hat bis heute keiner gehabt, glaube ich, oder keiner gemacht. Und klar, so Sachen machen mich stolz. Es hat mir damals unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich denke, dass ich schon immer modebewusst war. Und es hat mir immer riesen Spaß gemacht. Dankeschön, Woody.
Und Shootings, waren die in Deutschland oder habt ihr...
Wir haben 4 Kampagnen gemacht. Das erste war in, damals habe ich schon Liverpool gespielt, es war in Manchester. Mhm. Das zweite war in London. Das dritte war in New York.
Wow.
Und das vierte war in Turin.
Also die haben wirklich auch, das war nicht einfach so, wir machen jetzt mal ein paar Fotos und das war's, sondern die haben auch wirklich rein investiert. Ne? Also die haben extrem, da was gesehen.
Extrem.
Und ich glaube auch, also es hat ja auch, wir kennen jetzt keine Zahlen, aber es hat gut funktioniert, sehr gut funktioniert. Sonst hätten sie es nicht 4-mal gemacht. Und ich habe ja auch damals die Bilder gesehen und ich glaube, wie viele andere auch. Und man hat einfach auch gemerkt, du hast dich wohlgefühlt. Das hat dir Spaß gemacht auch.
Auf jeden Fall, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und zu den Bildern zurück, es ist schon erstaunlich, was für eine Arbeit dahinter steckt. Mhm. Ich habe ja auch früher, ich habe ja keine Berührungspunkte gehabt und ich hatte keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und auf einmal waren da, keine Ahnung, am Set 60, 70 Mann. Mhm. Ich übertreibe jetzt nicht. 60, 70 Mann, nur wegen einem Foto, wegen mir und keine Ahnung. Und das war schon krass.
Und war in dieser Kampagne auch inkludiert Thema Social Media und so weiter? Oder war das jetzt einfach unabhängig von Social Media? Oder musstest du auch Sachen posten? Wurdest du angehalten, Sachen zu posten auch?
Ja, das hat dazugehört. Ich musste auch in den sozialen Medien Sachen posten, aber... Für mich war es kein Problem, weil ich habe die Bilder immer gemocht und deswegen war es auch kein Problem.
Das ist ja auch das, was bei uns dann auch immer, was wir versuchen auch mit unseren Leuten, die wir auch betreuen und beraten, auch irgendwie hinzukriegen, dass sie einfach auch Dinge wirklich machen, wo sie dahinter stehen können, weil dann arbeitest du auch ganz anders. Das ist so, du könntest auch niemals, keine Ahnung, glaube ich, für einen Verein spielen, wo du dich nicht wohlfühlen würdest. Sagst du dann eine Kampagne ab, auch wenn es gutes Geld gibt, wo du sagst, ey, ich kann es nicht, ich fühle mich nicht wohl und dann lasse ich es sein. Und dann sagst du jetzt auch gerade so schön, ja, für mich war es aber auch kein Problem, weil ich stand dahinter, hinter dem Projekt.
Ich glaube, du musst dich mit deiner Marke identifizieren.
Aber das ist dann auch, dadurch, dass du auch eventuell eine emotionale Bindung hast oder eine Geschichte, weil du sagst ja auch, du hast als Kind, bist du mit deinen Jungs immer da reingerannt, ne? Und hast du früher das H&M-Gel auch benutzt? Diesen Wachs?
Doch, ja, ja. Hab ich.
Das war ja früher, das war, der Shit war das.
Habe ich auf jeden Fall.
Das war irgendwann so, ey, hast du noch H&M-Wachs bekommen und das war überall ausverkauft.
Stimmt, fällt mir gerade ein. Ja. Doch, ich hab's auch echt benutzt.
Von Kopf bis Fuß hast du das gefühlt.
So sieht's aus.
Du wusstest es nur noch nicht.
Nee, ich hatte viele Sachen von H&M.
Ja, sehr spannend und sehr interessant. Sind aktuell noch in der Richtung Sachen geplant? Wobei, du bist ja auch dann nach der Kampagne oder nach Kampagnen bist du der Mode- und Fashion-Branche auch treu geblieben und hast dann vor einigen Monaten deine eigene Klamottenbrand gegründet, Ace. Und checkt es auf jeden Fall mal ab. Also ich bin nicht nur, weil wir uns kennen, aber ich habe schon gedacht, was kommen wird von dir, wird schon gut sein, aber ich liebe die Sachen. Also es ist aktuell ein Kulturbeutel, eine Umhängetasche, ein Rucksack.
Rucksack, genau.
Und noch
Kosmetik-Sachen.
Kosmetik, ja.
Wachs und
Shampoo, glaube ich, auch.
Genau.
Wie ist es zur Marke gekommen? Was steckt dahinter? Weil viele Leute sehen natürlich einfach nur, es geht eine Marke online, Emre steckt dahinter, aber man weiß ja auch nicht so, was war los, was steckt dahinter?
Viele Jahre harte Arbeit. Und wie ich auch gesagt habe vorher, Damals, als ich mit H&M zusammengearbeitet habe, hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht und ja, ich habe mich immer schon für Mode interessiert und deswegen wollte ich was Eigenes, deswegen wollte ich eine Marke und da haben wir uns dafür entschieden und haben die Marke Ace gegründet, wo ich selber ja bei der Produktherstellung mitmachen darf sozusagen, wo ich aussuchen darf, was rauskommt und wie es aussieht und es macht mir unheimlich viel Spaß und ist eine Streetwear- und Lifestyle-Marke.
Und lässt du, also du bist ja quasi auch selber, wie du gerade schon gesagt hast, in den Prozessen mit integriert.
Genau.
Holst du dir auch Inspirationen bei Social Media? Also du bist ja selber auch privat unterwegs und sowas. Siehst du dann Dinge, wo du sagst, dass du einfach dich auch dann da von den Dingen inspirieren lässt oder die Sachen auch dann vielleicht mal aufschreibst oder sagst, boah, so und so, das muss ich mal dem Team vorschlagen, vielleicht können wir sowas mal rausbringen?
Auf jeden Fall. Es gibt so viele Marken, wo ich manchmal zum Beispiel ein T-Shirt sehe, wo der einen super Kragen hat, dann gehe ich auf die Marke und mache zum Beispiel einen Screenshot davon und schicke das an meine Management-Agentur und sage, ey, guck mal, cooler Kragen, und dann sehe ich eine andere Marke, wo keine Ahnung, wo der Schnitt super ist, dann es gibt jetzt nicht die Marke, wo ich sage, okay, ich will so 1:1 wie die Marke sein, es soll sich von vielen Marken was bilden und ich will deswegen eine eigene Marke.
Und ihr legt ja auch sehr viel Wert auf euren Social-Media-Auftritt. Ich habe ich verfolge ja auch die Kanäle und ich muss sagen, großen Respekt auch an das Team. Ihr habt ja auch bei TikTok, bei Instagram seid ihr unterwegs und seid auch sehr aktiv dort. Habt auch ein kleines Ace-Event schon gehabt, wo ihr mit einigen mit einem Rappern, Musikern und auch Social-Media-Content-Creatern auch ins, du hast sie eingeladen, glaube ich, ins Stadion zum Spiel.
Genau, damals zum Chelsea-Spiel, ja.
Ja, und da sieht man auch wieder, ne, dass es ist immer wieder, kommt man zu diesem Punkt, dass Social-Media auch dann, ja, wie relevant und wichtig das ist irgendwie dann zu sagen, man nutzt dann auch die eigene Reichweite dafür, jetzt auch deine eigene Marke zu promoten. Klar. Und das ist dann, jetzt weiß man es zu schätzen, dass man ja auch jahrelang dann auch dann darauf gesetzt hat und doch dann dran geblieben ist. Ne? Weil es gibt, glaube ich, keine Kanäle, wo du schneller die Leute erreichen kannst mit dem eigenen Produkt.
Vor allem Marketing, ne? Wo du was promoten willst. Ich glaube, du erreichst nirgendwo so viele Menschen auf einmal wie auf Instagram zum Beispiel oder sozialen Medien. Und deswegen gehört das heutzutage dazu.
Also wie gesagt, das ist also ihr macht das sehr, sehr gut und checkt es auf jeden Fall ab. Ich kann mich nur wiederholen. Und ich glaube, ja, wir sind haben einiges besprochen jetzt. Das hat bis jetzt schon sehr großen Spaß gemacht. Aber wir haben ja noch wir haben zwei Rubriken, die wir noch einmal durchgehen wollen. Wir haben bei uns bei The Social Sandwich gibt es den Catch der Woche. Mhm. Und das ist das, was Madina und mich quasi die Woche über am meisten beschäftigt hat bei Social Media. Und normalerweise mache ich das immer mit ihr, aber sie ist jetzt heute nicht da. Und dann
ich habe das Gefühl, du filmst sie irgendwie, ne?
Ja, ich habe heute ist es sehr ungewohnt irgendwie.
Ich fühle mich jetzt unwohl.
Ich habe kurz überlegt, ob du vielleicht auch eine Perücke anziehen kannst oder sowas, dass ich wenigstens das Gefühl habe. Aber nein, ist schon gut so. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe ein, wir kommen gleich nochmal auf sie zu sprechen. Aber ja, deswegen würde es mich interessieren, was hat dich die Woche interessiert? Irgendwie, was ist bei dir beim Surfen irgendwie dir entgegengekommen? Ich habe auch einen Catch der Woche, den ich gleich mal reinnehmen kann, aber ich würde dir gerne den Vortritt geben.
Catch der Woche ist für mich ein Thema, was leider nicht so schön ist.
Mhm.
Es geht um für mich Rassismus.
Mhm.
Vinicius von Real Madrid. Ich glaube, einige haben das mitbekommen bestimmt. Am Wochenende wurden da wieder Affengeräusche im Stadion gemacht und es war wieder ein Rassismusvorfall und das war überhaupt nicht schön. Und egal, was ein Mensch macht, egal, wie der sich benimmt auf dem Platz, sollte man nicht mit Rassismus dagegen halten.
Also das hat nicht nur im Stadion nichts zu suchen, das hat im besten Fall nirgendwo mehr was zu suchen. Und ich muss sagen, das ist auch das, was mich tatsächlich beschäftigt hat, Social Media technisch. Ich habe es auch heute, du hast es ja auch gepostet, gerepostet von Vinny. Und es hat mich auch sehr betroffen gemacht, weil man hat den Schmerz, also man hat gemerkt, es ist etwas, was ihn wirklich seit Jahren verfolgt, und jetzt hat er es mal rausgelassen und jetzt hat er mal diese Postings gemacht, er hat ein Video zusammenschneiden lassen als Reel, wo die verschiedenen Stadien eingeblendet werden und der jedes Mal aufs Neue
oft, ne?
konfrontiert wird, und das ist unfassbar. Also er wird mit Bananen beworfen und wird Affengeräusche werden gemacht, und also wie gesagt, es ist ganz schlimm, und ich bin froh, dass er das gemacht hat, und ich bin auch glücklich darüber, dass, wie gesagt, auch viele Leute ihn unterstützen, dank Social Media, auch das Teilen dieser Geschichte. Du, wie gesagt, du hast es geteilt, gepostet, viele andere seiner Kollegen, auch dein Freund Antonio Rüdiger ist ihm auch direkt zur Seite gesprungen, hat ihm auch dann, wie gesagt, hat es geteilt, kommentiert, viele andere Fußballer auch, und ich hoffe, dass das einfach nicht wieder irgendwie unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass das mal ist ein ernstes Problem, nicht nur der spanischen Liga, sondern...
Man muss auf jeden Fall was dagegen tun.
Ja.
Und man muss auch ehrlich sein, dass man bis heute nichts dagegen getan hat.
Ja. Und
ich würde zum Beispiel, ich würde stark finden, wenn die ganze Mannschaft einfach aufhört zu spielen und reingeht in die Kabine.
Mhm.
Dass man einfach mal ein Zeichen setzt oder andere Lösungen findet, weil es wird einfach zu wenig dafür getan, glaube ich.
Aber es ist halt, wie gesagt, also ich bin derselben Meinung. Auf der anderen Seite hast du dann wiederum das Problem für den Moment dann gelöst in Anführungszeichen. Aber dann hast du zum Beispiel auch Situationen wie jetzt nach der WM, glaube ich, war das bei England, wo Saka das den Elfmeter verschossen hat und auch Rashford den Elfmeter verschossen hat. Und das war ja auch, ja, also nicht in Worte zu fassen, was sie dann unter ihren Instagram-Beiträgen also durchlesen mussten und sich anhören mussten. Und ich weiß nicht, was für eine Lösung es da geben könnte, aber auch da muss man den Leuten, glaube ich, auch diese Anonymität nehmen, dass die wirklich dann auch, ja, dass sie dann auch wissen, dass es nicht so einfach, sein Handy zu nehmen und die Leute zu beleidigen, weil das ist sehr verletzend, das kann Leute sehr mitnehmen, das kann Leute brechen. Ich meine, das sind beide.
Hat schon viele gebrochen.
Ja, definitiv, definitiv.
Und das ist nicht so einfach, damit umzugehen. Zu 100%, vor allem, wenn man jung ist, wenn man keine Erfahrung damit hat. Und da sollte man sich auch auf jeden Fall professionelle Hilfe holen, was ganz wichtig ist. Und weil es wird immer wieder dazukommen. Und ich glaube, das wird auch nie zu 100% irgendwie eine Lösung geben, wo das nicht mehr geht. Weil hinter dem Bildschirm kann jeder anonym sein.
Mhm. Hattest du mal einen Fall auf dem Platz, dass du da auch irgendwie mal so betroffen warst, wo du das Gefühl hattest, das ging in die Richtung?
Gott sei Dank, was Rassismus angeht, nicht, nein.
Okay. Aber es ist halt, wie gesagt, ich merke das ja auch gerade jetzt, oder ich kenne dich ja auch als Menschen, und es ist so gefühlt, als ob es dir passiert wäre, weil das dich doch betrifft und das ein Thema auch ist, weil du ja auch natürlich, wir alle ja auch, ne, dass wir unsere Eltern sind, irgendwann hergekommen, und wir haben immer wieder mal in unserem Leben mal damit zu tun gehabt, und ich hoffe einfach nur, dass Vinicius Junior da auch diese Stärke bewiesen hat, finde ich sehr stark, und
um das keiner, mal abzukürzen. Ja, es ist einfach so, keiner kann dafür was, zum Beispiel, dass ich türkische Eltern habe, dass Vinicius dunkelhäutig ist.
Mhm.
So sind wir alle geboren und wir sind alles nur Menschen, und diese, sorry, dass ich sage, aber diese Idioten im Stadion, die checken das einfach nicht. Und das ist schade. Und man sollte sich auf jeden Fall gefälligst schnell irgendwas da überlegen und Lösungen finden.
Und ich muss auch dazu sagen, also deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir das Social Sandwich haben, weil Madina und ich haben ja auch, das ist ja auch ein Thema bei uns immer wieder, das uns betrifft es auch in unserer Branche, dass wir merken, dass wir auch manchmal außen vor bleiben mit unseren Creatern und dann einfach immer so diese gängigen Stereotypen dann eingeplant werden in Kampagnen. Das ist einfach leider Gottes so, und das ist uns auch schon bestätigt worden. Aber es ist auch alles gut, und wir sind auch froh, dass wir dennoch auch immer wieder in diesen Austausch kommen können. Und Social Sandwich ist unsere Plattform, und wir wollen dann auch auf diese Themen hinweisen. Wir wollen über diese Themen quatschen, und bin auch froh, dass dein Social Catch war der Woche und das jetzt thematisiert worden ist. Und wir wünschen Vinicius, auch wenn er es vielleicht niemals hören wird, aber wir wünschen ihm und auch vielen anderen. Ja, vielleicht ja.
Ziele also hochsetzen, man muss groß träumen, auf jeden Fall. Gehört das zu Ilja? Vielleicht aus Brasilien will einer dir zuschauen. Kann sein.
Ey, vielleicht wird es auch so sein, dass es jetzt die Folge so krass durch die Decke geht, dass Madina raus ist und du und ich machen das einfach weiter. Kann auch sein.
Falsch, bin dabei.
Aber sag ihr nichts, ne? Also das bleibt erstmal
unter uns. Ich sag doch nichts. Das bleibt unter uns.
Es gibt eine Sache, die ich gerne nochmal mit dir machen würde. Und zwar gibt es, wenn Madina und ich haben ja, wie gesagt, wir laden immer wieder Gäste ein. Wir wollen dennoch, dass der jeweilige andere trotzdem auch Part ist von der Folge. Und in diesem Fall hat Madina drei Fragen mir vorbereitet, die ich dir einfach stelle. Mhm. Antworte kurz und knapp. Du musst bei Madina wissen auch, sie stellt auch oft einfach random Fragen. Das heißt, nimm die Fragen nicht zu ernst und einfach das Erste, was in den Kopf kommt. Und ich lese das die Fragen jetzt auch zum ersten Mal und bin gespannt, was sie da vorbereitet hat. Liebe Grüße an Madina. Erste Frage. Wie gehst du mit einem spontanen Krampf in der Wade um, auf dem Feld?
Ich hole einen dazu, der soll einfach mal meine Wade dann dehnen.
Das war's? Dann ist es vorbei?
Ja, sonst geht's ja nicht anders.
Und dann mach's einfach weiter.
Muss.
Mentalitätsmonster.
Alles für die Mannschaft.
Du kannst heute die Regel ändern, auf wie viele Meter der Elfmeter gekürzt wird. Wie viele Meter wären es?
Boah, was sind das für Fragen? Ich glaube, 11 Meter ist optimal.
Ja?
Ja, wenn es näher ist, dann hat der Torwart keine Chance. Und wenn es weiter weg ist, dann wird es schwer für uns.
Also du sagst, 11 Meter ist gut.
Ist optimal.
Emre ist auch bekannt, ihr könnt ihn ja danach auch, falls ihr ihn nicht kennt, bekannt für die schönen Tore. Ihr könnt nochmal auch googeln, unter anderem Fallrückzieher mit Liverpool gegen Watford. So, die letzte Frage von Madina. Guckst du dir oder guckt man sich ein Spiel, die Highlights des Spiels auf YouTube an? Nach dem Spiel guckst du die Highlights an von den Spielen und wenn ja, liest du dir auch die Kommentare durch?
Gute Frage. Es gibt Spiele, wo ich mir anschaue.
Für die guten Spiele oder?
Nee, also ich muss eins dazu sagen, nach jedem Spiel kriegen wir am nächsten Tag von unserem Videoanalysten kriegen wir ein Video, wo alle unsere Szenen sind.
Von jedem Einzelnen individuell?
Ja, individuell. Von mir zum Beispiel. Okay. Und da macht es mir einfacher, wenn ich auf mein Handy gehe und das mir anschaue. Mhm. Aber es gibt auch, wo ich mir Spiele, wo ich mir ja das ganze Spiel anschaue.
Und das sind dann die Highlights, die du dir vorbereitet kriegst, sowohl gute Szenen als auch
schlechte Szenen. Alle.
Okay. Einfach jeder überall, wo du involviert warst,
quasi. Genau, jeder Ballkontakt.
Okay, das heißt, das ist jetzt nicht so, dass du jetzt, wenn du jetzt am nächsten Tag direkt aufstehst, YouTube an und dann erstmal direkt abchecken die Highlights, sondern das machst du immer so, je nachdem,
wie ich mich fühle. Oder
und Kommentare? Liest du dir die Kommentare dann durch?
Nicht auf YouTube, aber auf Instagram. Wenn ich zum Beispiel nach dem Spiel, kommt ja oft vor, dass ich nach dem Spiel was poste und dann kommen halt die Kommentare und dann lese ich mir schon oft die Kommentare durch, wie die Leute das Spiel gesehen haben.
Aktuell, glaube ich, dann immer mit einem
Lächeln. Sehr positiv.
Ne? Ja.
Aktuell sehr positiv, aber wir wissen auch, vor 6 Monaten sah es ganz anders aus. Mhm. Da gab es eigentlich nur Negatives. Reden, ja. Und aber ich wusste, wie ich das einzuordnen habe.
Ja, also ich glaube, dass du das dann auch irgendwie sehr gut hinkriegst. Also vor allem auch nach den Spielen in den Interviews. Ich krieg's dann auch mit, wenn ich dann Gott sei Dank bei TikTok oder Instagram kriege ich dann ab und zu noch diese Szenen dann rübergespielt. Aber nach den Spielen ist es ja auch meistens so, dass du, wenn ihr gewinnt, nicht super euphorisch bist und wenn ihr verliert, bist du jetzt auch nicht derjenige, der jetzt irgendwie, du bist schon jemand, der kritisch ist, aber der dann in die Wunde packt. Aber was ich damit sagen will, ist, du lässt dich auch nicht immer leiten von deinen Emotionen, sondern du bist dann jemand, der auch
selbst... Es geht. Aber es gibt Spiele, wo ich mich auch von den Emotionen leiten lasse. Das muss man auch ehrlich dazu sagen. Aber ich bin so ein Typ, ich sage immer das, was ich fühle. Mhm. Manchmal kommt es gut an, manchmal nicht, aber zum Thema Real Talk ist einfach so. Mhm. So werde ich immer sein, wenn ich was beim Spiel, wenn mich jemand was fragt, wie fandst du das Spiel oder wieso habt ihr verloren? Wenn ich denke, wir haben wegen der Schiri verloren, dann sage ich es auch. Viele sehen das dann nicht so. Viele sagen, ey, das stimmt nicht, ihr habt ein scheiß Spiel gemacht. Es war nicht nur der Schiri schuld, aber ich sehe das in dem Moment so und deswegen sage ich es auch.
Aber ich muss eine Sache sagen, jetzt mal komplett weg von diesem Social, von der eigentlichen Social-Sandwich-Thematik, aber ich war sehr, sehr stolz und sehr, sehr, sehr happy, als du beim letzten Spiel gegen Augsburg versucht wurdest, zu provoziert zu werden und du bist einfach lächelnd weggegangen und eine Zeitschrift hat geschrieben, ist das der neue Emre? Ist das der neue Emre?
Ich hoffe, es bleibt so.
Ja.
Ich hoffe. Es war nicht einfach für mich, aber.
Aber es war.
Es hat mich auch ein bisschen stolz gemacht.
Bei diesem Artikel war es auch wirklich so, dass so vor einigen Wochen und Monaten hätte sich Emre noch eine gelbe Karte geholt, jetzt holen sie sich andere. Weißt du, und du bist einfach da weggegangen und ich fand das gut zusammengefasst. Ja, ich bedanke mich sehr dafür, dass du da warst. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Am Anfang war es etwas ungewohnt, weil, wie gesagt, wir uns auch privat kennen, aber ich glaube, mit der Zeit kann man ein bisschen besser rein und es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Mir hat es auch unheimlich viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, hier neben dir zu sitzen und abonniert den Kanal. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich wollte schon, jetzt schon Jungs sagen, aber die Madina und der Ilia haben immer super Themen. Und deswegen folgt und kann man liken auf Spotify?
Man kann alles.
Okay, dann liked und macht alles.
Und vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns auf die nächste Folge und sind gespannt, was ihr zu der Folge sagt.
Ciao, ciao.